Wie zeigt sich die kollegiale Dimension des kirchlichen Amtes? Das ist die Frage, die wir heute im Katechismus stellen. Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Wie zeigt sich die kollegiale Dimension des kirchlichen Amtes? Das ist die Frage im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche Nummer 180. Und diese Frage reichen wir weiter an Pfarrer Robert Schmähink aus Münster. Grüße Gott dahin, Pfarrer Schmähink.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Danke, Herr Pfarrer, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen hier für diese Sendung. Das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche war der Versuch, den doch recht umfangreichen großen Katechismus, wo die Lehre der Kirche zusammengefasst ist, zu komprimieren, also etwas zu verdichten. Und das Kompendium versucht das anhand von Frage und Antwort. Die Frage heute, die uns beschäftigt, wie zeigt sich die kollegiale Dimension des kirchlichen Amtes, beantwortet das Kompendium wie folgt. Nach dem Beispiel der 12 Apostel, die von Christus miteinander erwählt und ausgesandt wurden, steht die Einheit der Mitglieder der kirchlichen Hierarchie im Dienst der Gemeinschaft aller Gläubigen. Die Einheit der Mitglieder der kirchlichen Hierarchie steht im Dienst der Gemeinschaft der Gläubigen. Jeder Bischof übt seinen Dienst als Glied des Bischofskollegiums in Gemeinschaft mit dem Papst aus und hat mit ihm Teil an der Sorge für die Gesamtkirche. Die Priester üben ihren Dienst im Presbyterium der Teilkirche in Gemeinschaft mit ihrem Bischof und unter seiner Leitung aus. Das sind doch sehr viele Informationen. Freuen wir uns, wenn Sie uns das ein bisschen aufschlüsseln, Pfarrer Schmähink. Wie zeigt sich die kollegiale Dimension des kirchlichen Amtes? Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen, auf Ihre Katechese, Pfarrer Schmähink.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anfang Oktober 2008 war ich mit einer Gruppe Jugendlicher in Rom. Während unseres Aufenthaltes am ersten Wochenende im Oktober in Rom wurde die Bischofssynode zum Thema Bibel eröffnet. Dazu wurde ein feierliches Pontifikalamt mit Papst Benedikt XVI. Und vielen Bischöfen sowie vielen Gläubigen gefeiert. Es war eine beeindruckende heilige Messe, in der ich mich auf den Berg versetzt fühlte, auf dem Jesus seine Bergpredigt gehalten hat. Daher ist mir diese heilige Messe in der Kirche St. Paulus vor den Mauern noch so gut in Erinnerung. Hier fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Jesus berief aus seinen Jüngern die 12 Apostel und beauftragte sie mit dem Apostelamt. Sie scharten sich um ihn, hörten ihm zu und wurden dann beauftragt, die frohe Botschaft zu den Menschen zu bringen. In dieser Atmosphäre in St. Paulus vor den Mauern bewahrheitete sich für mich, dass das Priesteramt ein Dienstamt ist und nur in Gemeinschaft, Kollegialität ausgeübt werden kann. Hier fühlte ich, dass alles wahr ist. Das Wissen, das ich mir zuvor angeeignet hatte, bekam hier eine Lebendigkeit vom Herzen her. Jesus sammelt die Menschen. Er beruft von ihnen einige zu einer besonderen Aufgabe. Der Zölibat gehört zur Lebensform eines solchen Berufenen. Das alles war mir in dem damaligen Moment so klar und einleuchtend. Wie gerade schon angedeutet, geht die Kollegialität der Bischöfe auf Jesus selbst zurück. So berichtet Markus in seinem Evangelium, dass viele Menschen Jesus folgten. Matthäus schreibt vor der Auswahl der Apostel, dass Jesus sagte: Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Kapitel 9, Verse 36 und 37. Jesus weiß um die große Ernte und dass der Arbeiter zu wenige sind. Markus führt im dritten Kapitel aus, Verse 13 bis 19: Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er erwählt hatte, und sie kamen zu ihm. Und er setzte 12 ein, die er bei sich haben und die er dann aussenden wollte, damit sie predigten und mit seiner Vollmacht Dämonen austrieben. Die 12, die er einsetzte, waren Petrus, diesen Beinamen gab er dem Simon, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, der Bruder des Jakobus. Ihnen gab er den Beinamen Boanerges, das heißt Donnersöhne. Dazu Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn dann verraten hat. Jesus wählt 12 Apostel aus, damit sie predigten und mit seiner Vollmacht Dämonen austrieben. Später vertraute er ihnen noch die Sakramente der Taufe, der Eucharistie und der Beichte an. Aus diesen 12 berief er noch jemanden zu einem besonderen Dienst, Simon Petrus. Petrus war derjenige, der über Jesus das Messias-Bekenntnis abgab. Matthäus hält dazu im Kapitel 16, Vers 16 fest, Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Nach Jesus hat Gott Vater dem Petrus das offenbart. Daraufhin sagt Jesus nach Matthäus Kapitel 16, Verse 18 und 19, ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Jesus wählt von den 12 Aposteln Petrus aus, damit er seine Brüder stärke. Petrus ist einer der 12 und hat doch eine besondere Aufgabe unter den 12 Aposteln. Die 12 wissen, dass sie eine Gemeinschaft bilden. Jesus schart sie um sich und bereitet sie auf ihre Mission vor. Gemeinschaft und Mission sind die beiden Elemente, die die Einheit der Kirche mit Gott und untereinander bilden. Dass die Apostel nicht jeder für sich wirken, sondern ein Kollegium bilden, setzt sich nach der Auferstehung Jesu fort. Die Apostel sind versammelt, als er zu ihnen kommt. Ein weiteres schönes Zeichen der Gemeinschaft geschieht nach der Himmelfahrt Jesu. Die Apostel sind im Abendmahlsaal versammelt und beten um den Heiligen Geist. Interessanterweise ist Maria, die Mutter Jesu, dabei. Die Apostelgeschichte berichtet im Kapitel 1, Vers 14, sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Maria kommt in der Kirche und Heilsökonomie eine wichtige Rolle zu, sodass das Zweite Vatikanische Konzil in der Konstitution Lumen Gentium im Kapitel 53 von der geliebten Mutter spricht. Hugo Rahner entdeckte 1944, da schon der heilige Ambrosius im 4. Jahrhundert den Titel Mutter der Kirche für Maria verwendete. Schon die Kirchenväter ahnten, dass Maria in dieser Communio bzw. diesem Kollegium eine wichtige Bedeutung für den Zusammenhalt hat. Einmütig verharrten die Apostel mit Maria im Gebet. Erst durch die Herabkunft des Heiligen Geistes gehen die Apostel ihrer Berufung folgend in die verschiedenen Richtungen, um das Evangelium zu verkünden. Dennoch wissen sie darum, dass sie ein Kollegium bilden. Damalige Gläubige fingen an, sich auf einige Apostel zu berufen. Der Apostel Paulus greift diese Situation im 1. Korintherbrief auf und fordert zur Einheit auf. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 10 bis 15 ist zu lesen. Ich ermahne euch aber, Brüder, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, seid alle einmütig und duldet keine Spaltung unter euch. Seid ganz eines Sinnes und einer Meinung. Es wurde mir nämlich, meine Brüder, von den Leuten der Chloe berichtet, dass es Zank und Streit unter euch gibt. Ich meine damit, dass jeder von euch etwas anderes sagt. Ich halte zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephas, ich zu Christus. Ist denn Christus zerteilt? Wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt? oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, so dass keiner sagen kann, ihr seid auf meinen Namen getauft worden. Paulus ruft hier in Erinnerung, dass das Haupt der Kirche Christus ist. Die Getauften bilden den Leib Christi, in dem das Kollegium der Apostel, später die Bischöfe, eine besondere Aufgabe einnehmen. Und Paulus macht mit dieser Einheit ernst. Als ihm Vorwürfe gemacht werden, dass er Heiden taufe, die zuvor nicht beschnitten wurden, ging er nach Jerusalem hinauf. Hier fand das erste Apostelkonzil statt. Es fand wohl zwischen 44 und 49 nach Christus statt. Es gab einen heftigen Streit, ob Unbeschnittene getauft werden dürften. Petrus hatte ein besonderes Erlebnis in Joppe und Paulus kam mit Barnabas, um von seinen Erlebnissen zu berichten. Sie rangen um die Wahrheit. Die Apostelgeschichte berichtet in Kapitel 15, Vers 25 folgende das Ergebnis. Deshalb haben wir uns geeinigt und beschlossen, Männer auszuwählen und zusammen mit unseren lieben Brüdern Barnabas und Paulus zu euch zu schicken, die beide für den Namen Jesu Christi, unseres Herrn, ihr Leben eingesetzt haben. Wir haben Judas und Silas abgesandt, die euch das Gleiche auch mündlich mitteilen sollen. Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen als diese notwendigen Dinge: Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. Wenn ihr euch da verhütet, handelt ihr richtig. Lebt wohl. Der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Hier wird der kollegiale Charakter des Apostelamtes deutlich. Sie ringen um die Wahrheit und sprechen damit mit einer Stimme. Die Apostel wirken jeweils vor Ort alleine und doch als Glied des Kollegiums. An dieser Stelle lade ich Sie zu einer musikalischen Pause ein. Jesus beruft aus den Jüngern die Apostel, die ein Kollegium bilden. Auch wenn sie an unterschiedlichen Orten wirken, wissen sie sich dem Evangelium verpflichtet. Dieses Evangelium ist ihnen gemeinsam anvertraut. Keiner kann nach Gutdünken oder weil die Zeit sich verändert hat, diese frohe Botschaft verändern. Christus ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Mit der Verbreitung des Evangeliums und dem Ausweiten der Kirche über den ganzen Erdenrund kamen neue Herausforderungen auf die Kirche zu. Es wurden Bistümer errichtet, denen jeweils ein Bischof vorsteht. Er hat Priester, die ihm bei der Verkündigung der frohen Botschaft und dem Verwalten der Sakramente helfen. Das von Jesus eingesetzte Prinzip des Kollegiums wurde beibehalten. Jeder Bischof übt sein Amt in der Diözese aus, aber als Glied im Bischofskollegium. Ebenso gehören die Priester einer Diözese zum Presbyterium, das Priesterkollegium eines Bistums unter der Leitung des Bischofs. Anscheinend gibt es heute immer noch diese Spaltungstendenzen, mit denen sich schon der Apostel Paulus herumärgern musste, wie er im ersten Brief an die Korinther gleich zu Beginn schreibt. Das animierhafte Talent des Priesters bzw. der Bischöfe scheint wichtiger zu sein, als die sakramentale Wirklichkeit wahrzunehmen, die durch den Dienst des Priesters bzw. Bischofs geschieht. Denn es ist immer Christus, der durch den Geistlichen wirkt. Mit der Ausbreitung des Christentums gab und gibt es immer wieder neue Herausforderungen. Da traten und treten so manche Irrlehrer, auch Heretiker genannt, auf, die Lehre Jesu in Frage stellen bzw. uminterpretieren. Mit diesen Gedankenströmen musste und muss sich die Kirche immer wieder auseinandersetzen. So trafen und treffen sich die Bischöfe zu Konzilien, um die Probleme zu besprechen und Antworten zu finden. Hier wird wieder das Kollegium sichtbar. Zusammen ist ihnen das Evangelium anvertraut. Zusammen müssen sie eine Antwort finden, damit sie mit einer Stimme sprechen, der Botschaft Jesu verpflichtet. Nun berühren wir die Spannung der universalen Sendung der Kirche und der Konkretisierung vor Ort. Die Botschaft Jesu ist für alle Menschen gedacht. Die universelle Kirche Jesu besteht in und aus den Ortskirchen. Das Evangelium muss vor Ort gelebt werden. Die Kirche ist mehr als die Summe der Ortskirchen. Es ist ein wechselseitiges Innesein von Weltkirche in der Ortskirche und Ortskirche in der Weltkirche. Bestimmte kulturelle und staatliche Voraussetzungen erfordern eine entsprechende Antwort vor Ort. Ein Beispiel wäre die Fronleichnamsprozession. Die wird normalerweise am Fronleichnamstag abgehalten. Nun ist selbst in einigen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland dieser Donnerstag kein Feiertag. Von daher kann der Bischof verfügen, dass diese Prozession am darauffolgenden Sonntag abgehalten wird. Die verschiedenen Ortskirchen sind Verwirklichungen der universalen Kirche, die Jesus Christus gegründet hat. Diese sind immer in Vereinigung mit der Gesamtkirche oder sie sind nicht Kirche. Es können also nicht einfach Gläubige hingehen und sagen, wir gründen jetzt eine Ortskirche. Die Bischöfe sind ein sichtbares Prinzip und Fundament der Einheit in den Ortskirchen. Das wird durch die Bischofsweihe sehr eindrücklich zum Ausdruck gebracht. So ist für eine Bischofsweihe nicht nur die Erlaubnis aus Rom erforderlich. Bei einer Bischofsweihe müssen wenigstens drei andere Bischöfe mitwirken. Vornehmlich werden die Bischöfe der Nachbarbistümer eingeladen. Durch diese Bischöfe wird der kollegiale Charakter des Bischofsamtes deutlich. Durch diese Weihe wird der Bischof in das Kollegium aufgenommen. In der Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Lumen Gentium, heißt es im 22. Kapitel: Glied der Körperschaft der Bischöfe wird man Kraft der sakramentalen Weihe und der hierarchischen Gemeinschaft mit Haupt und Gliedern des Kollegiums. Der Katechismus der katholischen Kirche hält dazu in Artikel 877 fest: Deshalb übt jeder Bischof seinen Dienst im Bischofskollegium aus, in Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom, dem Nachfolger des heiligen Petrus und Haupt des Kollegiums. In entsprechender Weise üben die Priester ihren Dienst im Presbyterium der Diözese aus, unter der Leitung ihres Bischofs. Nur wo der Bischof in Einheit mit dem Kollegium der Bischöfe und in Einheit des Papstes steht, gründet sich die katholische Kirche. Die katholische Kirche besteht in und aus den einzelnen Ortskirchen. Der Bischof wird so ein sichtbares Zeichen der Einheit in dem Bistum, da er selbst in die Gemeinschaft der Bischöfe eingebunden ist. Der Bischof hält die verschiedenen Dienste zusammen. Und er fördert die Vielfalt der Dienste in den einzelnen Gliedern und gewährleistet die Einheit der Sendung der Kirche. Jesus selbst hat das Apostelkollegium und dessen Struktur eingesetzt. So können wir festhalten, dass das Bischofskollegium als Nachfolgeorganisation des Apostelkollegiums von Jesus Christus selbst angeordnet worden ist und somit göttlichen Ursprungs ist. Von daher ist die Grundstruktur unveränderbar, auch wenn es im Laufe der Geschichte unterschiedliche Ausdrucksformen gefunden hat und finden wird. Die Grundstruktur bleibt. Schließen möchte ich die heutige Sendung mit einigen Sätzen aus dem zweiten Kapitel der Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils. Wie nach der Verfügung des Herrn der heilige Petrus und die übrigen Apostel ein einziges apostolisches Kollegium bilden, so sind in entsprechender Weise der Bischof von Rom, der Nachfolger Petri, und die Bischöfe, die Nachfolger der Apostel, untereinander verbunden. Das Kollegium oder die Körperschaft der Bischöfe hat aber nur Autorität, wenn das Kollegium verstanden wird in Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom, dem Nachfolger Petri als seinem Haupt und unbeschadet dessen primitialer Gewalt über alle Hirten und Gläubigen. Insofern dieses Kollegium aus vielen zusammengesetzt ist, stellt es die Vielheit und Universalität des Gottesvolkes, insofern es unter einem Haupt versammelt ist, die Einheit der Herde Christi dar. In diesem Kollegium wirken die Bischöfe unter treuer Wahrung des primitialen Vorranges ihres Hauptes in eigener Vollmacht zum Besten ihrer Gläubigen, ja der ganzen Kirche, deren organische Struktur und Eintracht der Heilige Geist immerfort stärkt. Die höchste Gewalt über die ganze Kirche, die dieses Kollegium besitzt, wird in feierlicher Weise im ökumenischen Konzil ausgeübt. Die gleiche kollegiale Gewalt kann gemeinsam mit dem Papst von den in aller Welt lebenden Bischöfen ausgeübt werden, sofern nur das Haupt des Kollegiums sie zu einer kollegialen Handlung ruft oder wenigstens die gemeinsame Handlung räumlich getrennter Bischöfe billigt oder frei annimmt, sodass ein eigentlicher kollegialer Akt zustande kommt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Heilige Maria, Mutter der Kirche, bitte für Sie.
Die Frage, wie sich die kollegiale Dimension des kirchlichen Amtes zeigt, diese Frage haben wir heute Pfarrer Robert Schmähing aus Münster gestellt. Seine Katechese dazu gibt es auf einer CD oder im Radio Horeb Download-Bereich auf horeb.org. Steht das dann in Kürze für Sie bereit, horeb.org. Nach dem Beispiel der 12 Apostel, die von Christus miteinander erwählt und ausgesandt wurden, steht die Einheit der Mitglieder der kirchlichen Hierarchie im Dienst der Gemeinschaft aller Gläubigen. Jeder Bischof übt seinen Dienst als Glied des Bischofskollegiums in Gemeinschaft mit dem Papst aus und hat mit ihm Teil an der Sorge für die Gesamtkirche. Die Priester üben ihren Dienst im Presbyterium der Teilkirche in Gemeinschaft mit ihrem Bischof und unter seiner Leitung aus. So die Zusammenfassung des Katechismus der katholischen Kirche im Kompendium Nummer 180. Mein Name ist Gregor Dornis, danke Ihnen allen fürs Dabeisein und danke vor allem Ihnen, Pfarrer Schmähing, für Ihre Katechese, dass Sie sich wieder für uns die Zeit genommen haben. Wir lassen Sie nicht gehen, ohne Sie nicht zuvor um den Segen gebeten zu haben.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.